Willkommen bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen bei Folge 91 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi, aka Crowdy V. Freunde, ich werde nicht so laut reden können. Ich bin international unterwegs mit der Family und es ist sehr spät und die wollen schlafen, aber ich habe noch ein paar Duties zu erfüllen und das ist einen Podcast aufzunehmen für euch. Vor allem war mir das wichtig, das noch vor dem Jahresrückblick zu machen, der auch erscheint, der ist auch schon aufgenommen und ist sehr, sehr cool geworden. Aber es gab einfach noch ein paar Releases, natürlich darunter auch Kendricks neues Album, denen ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit widmen muss und möchte. Und deswegen hier eine knappe Zusammenfassung von den Sachen, die mich im Rest des Jahres noch begleitet haben und beschäftigt haben. Ich hatte so, wie gesagt, wie ich das schon in meiner Update-Folge gesagt hatte, so einen kleinen Downer im Sommer und habe ganz wenig Musik gehört. Ich habe das letztens erst gesehen, als Apple Replay rauskam. Bei euch war das ja, oder bei vielen von euch war das ja Spotify Wrapped, bei mir war das Apple Replay und die Zahlen waren erschreckend. Also ich habe letztes Jahr fast 4000 Künstler gehört und dieses Jahr waren das einfach 920 oder so. Deutlich weniger, was einfach auch ja an meiner fehlenden Lust hing, irgendwie mir Musik anzuhören zu bestimmten Punkten in diesem Jahr. Wobei ich gar nicht behaupten will, dass es ein schlechtes Jahr war. Das werde ich auch im Jahresrückblick sagen. Eigentlich in manchen Hinsichten ein fantastisches Musikjahr, wirklich. Aber für vieles hatte ich einfach keine Aufnahmefähigkeit, beziehungsweise kam die erst jetzt in den letzten Wochen und Monaten des Jahres. Und trotz allem sind wir doch, ja, doch in mancherlei Hinsicht ganz schön verwöhnt worden dieses Jahr. Und über die paar Verwöhnungsobjekte oder halt nicht Verwöhnungsobjekte, über die möchte ich heute reden. Darunter natürlich auch Kendricks Album oder Sachen, die den ganzen Sommer bestimmt haben, wie Charlie XCX und ihr Hyperpop-Meisterwerk Brat. All das und viel mehr hört ihr hier in dieser Folge. Ich habe es ja eingangs erwähnt, Kendrick Lamar, der für viele größte, beste Rapper aller Zeiten, hat sein verrücktes Jahr gekrönt und ein neues Album released mit GNX. Es war für Kendrick auf jeden Fall eins der turbulentesten und wichtigsten Jahre seiner Karriere und er hat, egal aus welcher Perspektive man das betrachtet, auf jeden Fall Geschichte geschrieben. Von seinem explosiven Beef mit Drake über die Ankündigung seines Super Bowl-Auftritts 2025 bis hin zum überraschenden Release seines neuen Albums GNX. Jede Phase seines Jahres war ein Statement.
What the deal, everybody? My name is Kendrick Lamar. And I'll be performing at Super Bowl 59. Will you be pulling up? I hope so. You know it's only one opportunity to win a championship. No round tools. Let's get it!
Diese Ankündigung sorgte vor einigen Wochen für große Aufregung, da der Super Bowl traditionell für die größte, eigentlich die größte Bühne für Künstler weltweit ist. Als The Weeknd vor 3 oder 4 Jahren aufgetreten ist, hat er ja selbst irgendwie um die, weiß nicht, 13 bis 15 Millionen für die Show bezahlt. Das zahlen nämlich die Künstler aus eigener Tasche und allein für die Bühnentechnik und das Ganze drumherum hat The Weeknd mehrere Millionen springen lassen und ich denke, das wird für bei Kendrick nicht anders sein. Und ja, für ihn hat diese Performance eine enorme Bedeutung. Nicht nur, weil er die Möglichkeit hat, seine Karriere auf ein noch größeres Level zu heben, sondern auch, weil er die Chance sieht, seine künstlerische Vision mit einem globalen Publikum zu teilen. In Interviews hat er ja bereits angedeutet, dass er diese Show als eine Feier des Hip-Hop und der Erzählkunst gestalten möchte, was natürlich die Fans auf ein spektakuläres Erlebnis hoffen lässt. Spannend finde ich auch, dass Drake angeblich ebenfalls im Gespräch für die Halftime-Show 2025 war und auch schon zu mehreren Shows eingeladen oder für mehrere Shows angefragt wurde. Gerüchten zufolge entschied sich die NFL jedoch gegen ihn, nachdem seine Zusammenarbeit halt mit Universal Music Group, also mit UMG, ins Negative gerückt war. Einige spekulierten auch, dass Drakes Reaktionen auf den Beef mit Kendrick sowie seine fortlaufenden Konflikte mit UMG seine Chance halt erheblich beeinträchtigt haben. Drake selbst blieb zu den Gerüchten still, doch der Hype um Kendricks bevorstehenden Auftritt zeigt, dass die NFL einen bewussten Schritt in Richtung eines Künstlers gegangen ist, der natürlich nicht nur musikalisch, sondern auch kulturell sehr viel Gewicht hat. Einer der wichtigsten Schritte in Kendricks Karriere passierte bereits vor 2 Jahren, als er offiziell seine Trennung von Top Dawg Entertainment bekannt gab, dem Label, das ihn seit seinen Anfängen begleitet hatte. In einem offenen Brief erklärte Kendrick damals, dass es an der Zeit sei, neue kreative Wege zu gehen und seine künstlerische Freiheit voll auszuschöpfen. Die Entscheidung kam nach jahrelangen Spekulationen, dass Kendrick sich zunehmend eingeengt fühlte, besonders da TDE bekannt dafür ist, Veröffentlichungen stark zu kontrollieren und oft zu verzögern. Also haben wir ja bei unzähligen Künstlern gesehen, sei es Absol, SZA, Isaiah Rashad, eigentlich jeder Künstler, der bei TDE gesigned ist, wenn wir ehrlich sind. Kendricks letztes Release unter TDE war Mr. Morale and the Big Steppers, ein Album, was mir sehr gut gefallen hat, auch ein Album, das ihn in seiner Position als einer der innovativsten Künstler im Hip-Hop untermauerte, und genau danach gründete er sein eigenes Label PG Lang zusammen mit seinem engen Partner Dave Free und bereitete den Weg für eine unabhängige, independent Zukunft. GNX ist also das erste Album, das vollständig unter seinem neuen Label PG Lang entstand. Die Freiheit, die ihm diese neue Struktur gibt, die ist auf GNX auch deutlich spürbar. Das Album ist irgendwo persönlicher, experimenteller und auch kompromissloser. Also ein Album, das Kendrick ohne die Einschränkungen eines Major Labels vollständig kontrollieren konnte. Der Konflikt zwischen Drake und UMG, der auch noch eine weitere Folge des Beefs mit Kendrick war, eskalierte in diesem Jahr auf einer Weise, die eben weit über den Beef mit Kendrick hinausgeht. Drake reichte im Herbst nämlich Klage gegen UMG ein, indem er dem Major-Label vorwarf, künstlich die Popularität von Kendricks Diss-Track Not Like Us gesteigert zu haben. Diese Anschuldigungen betrafen die gezielte Platzierung in kuratierten Playlists und algorithmischen Vorschlägen auf Plattformen wie Spotify und Apple Music. Ein Vorgehen, das Drakes Anwälte als unethisch und wettbewerbsverzerrend bezeichneten. Seine Anwälte argumentierten in der Klage, dass UMG durch diese Strategien bewusst versucht habe, seine Position als führender Künstler im Streaming-Bereich zu untergraben. 50 Cent war jetzt eingeladen in mehreren Interviews, die ich alle empfehlen kann. Gerade das Interview mit Big Boy fand ich sehr cool, und er wurde immer wieder zu dem Beef gefragt, weil 50 sich mit Beefen angeblich auskennen würde. Und auch er meinte, dass es damals mit Game oder Cameron dieselbe Sache war, auch bei diesen Labels. Da wurde nicht von dem ursprünglichen Label gesagt, okay, wir entscheiden uns für einen Künstler, sondern der Beef bringt uns Geld. Also der Diss von 50 und der Diss gegen 50 waren auf demselben Label und wurden genauso gepusht. Die Anwälte von Drake sehen es ähnlich, dass UMG hier versucht, durch das Schieben und Runterschieben und das gezielte Einsetzen und Ausspielen von diesen Diss-Tracks einmal mehr, einmal weniger, am Ende Nutzen
daraus zu schlagen.
Rechtlich stützt sich Drakes Klage auf den Vorwurf von Wettbewerbsverzerrung und Marktmanipulation. Die Anwälte argumentierten, dass UMG durch den Zugriff auf Playlists und exklusive Deals mit Streamingdiensten eine marktbeherrschende Stellung hat, die sie auch haben, aber die sie auch missbrauchen können. Und dabei berufen die sich auf Daten, die zeigen, dass Not Like Us ungewöhnliche hohe Präsenz in Top-Playlists hatte. Auch in Ländern, in denen Kendrick normalerweise überhaupt nicht populär ist. Die Erfolgsaussichten von dieser Klage sind schwer einzuschätzen, da die Musikindustrie bisher kaum Präzedenzfälle in diesem Bereich kennt. Die Klage könnte eigentlich von 2 zentralen Fragen abhängen. Erstens, können Drakes Anwälte beweisen, dass UMG tatsächlich Einfluss auf algorithmische Rankings genommen hat? Und zweitens, ist das absichtlich passiert, um Drake zu schaden? Ja, das müsste man erstmal erklären. Natürlich ein paar Sachen, oder sagen wir es mal so, wie soll ich das delikat formulieren, weil ich in keiner Position bin, um irgendwie Kendrick zu unterstellen, dass da irgendwas gefaked wurde. Ein paar Zahlen bei den Releases und bei der Wahrnehmung von dem, wie dieser Beef ablief und wie Kendrick Songs gestreut wurden, fand ich ein bisschen komisch, gebe ich ehrlich zu. Aber ich sag's auch so, ich finde, es ist ein schwieriger Move seitens Drake, weil wenn wirklich manipuliert wurde und du das Gefühl hast, dann musst du das durchziehen. Aber ich glaube, wenn diese Klage abgewiesen wird oder Drake diesen Rechtsstreit verlieren sollte, dann würde er sich lächerlich machen, finde ich, in meiner Ansicht nach schon, weil am Ende des Tages, du musst Song gegen Song auswerten, und wenn Kendrick einfach mehr Hype hatte, organisch mehr Hype, dann muss das auch ein Drake akzeptieren. Schwierige Sache. Müssen wir sehen, wie sich das noch entwickeln wird. Ich glaube, das wird eine Sache sein, die noch lange laufen wird. Aber klar, dieser Rechtsstreit könnte die gesamte Musikindustrie verändern. Ne, der Vorwurf der Playlist-Manipulation berührt einen zentralen Pfeiler des modernen Musikmarketings. Und ja, Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music sind einfach die wichtigsten Kanäle, über die Künstler heute ihre Reichweite erhöhen können. Und wenn herauskommt, dass Labels nachweislich Einfluss auf die Platzierung nehmen könnten. Ich meine, gut, wir hier in Deutschland hatten diese Diskussion schon sehr lange und sehr viele davon und wissen ja, dass gerne auch mal nachgeholfen wurde. Deswegen ist Manipulation als solches nicht kompletter Humbug. Aber ob sie da genau stattgefunden hat, das müsste zu klären sein. Klar, sollte Drake Erfolg haben, dann könnten Regulierungen folgen, die die Transparenz bei Playlist-Platzierung erhöhen. Plattformen könnten dann gezwungen werden, offenzulegen, welche Einflussfaktoren bei der Platzierung da eine Rolle spielen. Aber ich kenne ja die großen Milliardenfirmen, dass die irgendwie ihre Algorithmen offenlegen. Ich glaube, da würden sie eher zugeben, dass das im CEO-Büro Kinderblut getrunken wird als das. Also das kann ich mir schlecht vorstellen. Klar steht für UMG sehr viel auf dem Spiel. Ein verlorener Prozess könnte halt nicht nur eine gigantische finanzielle Belastung darstellen, aber auch die Beziehung zu den Streaming-Plattformen an sich, also ne, die Beziehung Label Plattform könnte halt komplett gebrochen sein. Ja, am Ende des Tages, Kendrick geht als, nicht unbedingt für mich jetzt Beef-Gewinner, aber Kendrick geht als ein Gewinner aus diesem Jahr heraus, ganz klar. Und da kommt das Album-Release natürlich gelegen. Denn am 22. November überraschte Kendrick die Musikwelt mit seinem neuen Album GNX. Ohne große Vorankündigung ist das Projekt gelandet und platzierte sich direkt auf Platz 1 der Billboard-Charts. Stilistisch trägt GNX unverkennbare West Coast Cruiser Vibes, passend zum Cover, auf dem Kendrick wie einst Lil Wayne bei Carter 2 an einem 87er Buick GNX lehnt. In diesem Fall steht GNX für Grand National Experimental und Kendrick nimmt auch während des gesamten Albums eindeutig Bezug auf dieses Fahrzeug. Interessanterweise hat Kendrick mal 2012 in einem Interview mit Complex über diese Verbindung gesprochen zu der Marke Buick. Und meinte, als ich geboren wurde, kam ich in einem 87er Buick Regal aus dem Krankenhaus nach Hause, während mein Dad im Auto saß und Big Daddy Kane hörte. Also dieses Auto hat ihn in seinem Leben schon oft begleitet und deswegen auch diese persönliche Beziehung zu Kendrick. Und es ist natürlich auch das erste Album seit seinem Ausstieg bei Top Dog und es markiert den Beginn einer neuen Ära, in der Kendrick als unabhängiger Künstler noch stärker sein eigenes kreatives Narrativ kontrolliert. Das Ganze geht los mit dem Song Whacked Out Murals, ein Rückblick auf Kendricks Karriere bisher. Der Beat hat auch noch so, was ich eigentlich mag an den Beats, ist so ein bisschen diese starken Drums, die so die ganze Zeit abrollen. Mir fehlt dann einfach der Wechsel in so ein bisschen den Kick-Mode, wo es ein bisschen richtig knallt. Es ist ein interessanter Song, weil es auch so ein bisschen die Verantwortung thematisiert, die Kendrick hat als kulturelle Stimme der Straße, beziehungsweise zum einen der Status, den er sich selbst gibt und zum anderen der Status, den die Öffentlichkeit ihm gibt und ja, natürlich auch viele kritische Auseinandersetzungen mit der Vergänglichkeit von dem ganzen Ruhm und dem Fame und immer wieder subtile Anspielungen auf Rivalitäten, besonders den Beef mit Drake. Ich finde, am Ende fehlt mir leider ein Element, damit das Album irgendwie so richtig mit einem Knall losgeht, weil der Song sich einfach viel zu lange zieht. Aber als hätte Kendrick mich gehört, kommt dann an zweiter Stelle Squabble Up, die Videosingle zum Album. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my CIP ownership. The blueprint is by me. Mr. Get off, I get off at my feet. Ich weiß, viele, also ich kenne Leute, die fanden den Beat und den Song katastrophal. Für mich ist es definitiv einer der besten des gesamten Albums, weil ich finde, dass er hier ganz klar so diesen bouncy West Coast Sound nehmen wollte, diesen ignoranten bouncy West Coast Sound, und hier ist es ihm im Gegensatz zu Not Like Us auch definitiv gelungen, so ein bisschen diesen Compton-Flavor rüberzubringen. Ne? Er erzählt hier auch Geschichten aus der Straßenkultur und dem Überlebenskampf und erzählt von der Solidarität innerhalb seiner Community. Squabble Up ist ja so auch so ein bisschen wie Square Up, also diese Metapher für Kampf und Ausdauer. Und ja, auch wenn die Hook sehr uninspiriert daherkommt, was sich eigentlich durch das gesamte Album zieht, also ich bin zum Teil schockiert mit ich will nicht sagen schockiert über die Ignoranz, irgendwie schon, weil das, was ich halt bei stumpfen Trap-Rappern feier, finde ich, klingt bei Kendrick einfach absolut deplatziert, wenn er 800 Mal ein Wort wiederholt, aber das zieht sich hier durch das gesamte Album, das kann ich euch jetzt schon sagen. Trotzdem für mich einer der besseren, nach vorne gehenderen, coolen Songs von dem Album. Mit Luther hat er das erste SZA-Feature drauf, eine Hommage an R&B und Soul-Legende Luther Vandross und natürlich auch Hommage an die Bedeutung für die schwarze Musikgeschichte, ist wie so oft mit SZA eine intime Betrachtung von Liebe, Verlust, Heilung und natürlich Kendricks persönlichem Kampf mit emotionaler Unsicherheit. Es ist ein angenehm zu hörender Song, aber es bleibt so wenig hängen. Jedes Mal, wenn ich den Song fertig gehört habe, habe ich vergessen, wie er klang. Also, ja, kann man laufen lassen, aber es bleibt nichts hängen. Absolut zero. Mit Man at the Garden ist er dann so richtig in seiner Hip-Hop-Bag, weil er Nas klassischen One-Mic-Beat geflippt hat von Stillmatic. Und das ist seine Auseinandersetzung, seine Reflexion über Erfolg und eben seine historischen Auftritte im Madison Square Garden, deswegen auch der Name, der Titel Man at the Garden. You probably look for every cure. I said I deserve it all. I'm waking up at 6 a.m. 6 miles a day, conditioning my wind. I said I deserve it all. I'm showing up as your friend, telling truths better than your next of kin. I said I deserve it all. I never ask for too much credit, seeking validation just for the aesthetics. Bitch, I deserve it all. I see you as a human first, even when you didn't understand your worth. Bitch, I deserve it all. Hier stellt er die Bühne dar, die Bühne des Madison Square Gardens dar, als Symbol für die Erfüllung, künstlerische Erfüllung, aber auch den Druck zugleich. Zieht hier immer wieder den Vergleich zwischen persönlichen Kämpfen und sportlichem Wettbewerb. Gleichzeitig sagt er auch immer wieder, das wiederholt er durch den ganzen Song, er hat so viel geackert, er verdient sich seinen Erfolg. Deswegen sagt er auch immer wieder, I deserve it all. Der Garden steht hier als Sinnbild für den amerikanischen Traum, den er sich verwirklicht hat und den er verdient. Ich muss aber sagen, wenn wir diesen Vergleich ziehen mit One Mic, zeigt das einfach die Unterschiede auf. Ich weiß, er wollte kein One Mic 2 machen, aber was One Mic so besonders macht, ist Nas Spannungsbogen in den Verses. Wenn ihr das Original hört, jedes Mal bevor die Hook kommt, Nas redet sich so oder rappt sich so in Rage, weil einfach so viel passiert. Er erzählt ja eine Geschichte und der Druck auf der Straße wird immer größer und das spiegelt sich natürlich auch in dem Verse wieder, weil Nas immer schneller rappt, immer lauter rappt, immer verrückter rappt, und bis dann irgendwie die Explosion kommt oder bis dann irgendwie die Situation eskaliert, weil die Polizei im Hintergrund die Sirenen schon laufen lässt. Ich finde diese konstante Steigerung macht den Beat erst besonders, weil der Beat an sich ja eigentlich so dahin, der brodelt. Der brodelt und erst durch die Kombination mit Nas' Vocal Performance wird das zu einem Klassiker-Song und zu einem guten Song. Und ich finde, das fehlt mir hier bei Kendrick absolut. Weiter geht's dann mit Hey Now. Interessanter Beat, finde ich cool. Klingt so ein bisschen wie so ein klassischer Clips Pharrell Beat aus 2006. Kendrick gibt sich da auch ein bisschen aggressiver. Er sagt auch, The Black Noah, I just strangled me a goat. Also er hat einen Greatest of All Time. Er hat Drake erdrosselt. So eigentlich eher so ein leichter, ja, wie soll ich sagen, nicht partyorientiert, aber so ein leichter, so ignoranter Song. Spaß und Exzess ist mit drauf. Aber irgendwie zieht's nicht rüber, weil der Stimmeinsatz passt hier einfach nicht. Der Beat ist super interessant, man hätte hier was Cooles draus machen können. Aber erst rappt Kendrick hauchig und dann absolut goofy. Und ich verstehe hier wieder nicht, warum er eben diesen Ansatz gewählt hat. Ne? Also erst so, ja, und dann auf einmal auf diesem Goofy. Und ich gehe so, Bro, chill. Er macht's dann ein bisschen besser auf Reincarnated, eine Hommage an Made Hitters von Tupac. Also hier, der hatte den Beat auch wieder geflippt. I got this fire burning near me from within. Concentrated thoughts on who I used to be, I'm shedding skin. Every day a new version of me, a third of me demented, cementing in pain, juggling the pros and cons of fame. I don't know how to make friends, I'm a lonely soul. I recollect this isolation, I was 4 years old. Truth be told, I've been battling myself, trying to navigate the... Ein absoluter Konzept-Themensong, der aber einfach von der Performance und vom Inhalt mir dann doch deutlich besser gefällt als eigentlich fast alles, was vorher kam. Also die Idee ist verrückt. Ich finde sie nicht ass, aber es ist mutig, weil in dem Song schreibt Kendrick über Künstler, denen er sich sowohl künstlerisch als auch persönlich verbunden fühlt, die seine vergangenen Leben repräsentieren. Deswegen ist er reincarnated, er ist wiedergeboren. Und er erzählt von seinen vergangenen Leben. Das erste ist John Lee Hooker, ein revolutionärer R&B-Gitarrist aus Michigan, dessen bahnbrechende Single 1948 veröffentlicht wurde und die Musikwelt revolutioniert hat. Und bei der zweiten Seele oder bei dem zweiten Leben, in das er geboren wurde, ist das der Sängerin wahrscheinlich Billie Holiday. Also einer Sängerin aus dem berühmten Chitlin Circuit, die zu großem Ruhm und Reichtum gelangte, aber halt mit Drogenmissbrauch zu kämpfen hatte. Und deswegen sagen die Fans oder die Gerüchte sagen, es würde sich um Billie Holiday handeln. Ist ein verrücktes Konzept, aber trotzdem für mich einer der besseren Songs auf dem Album. Leider Gottes macht er das kurze Momentum, was er hatte, kaputt. Mit dem katastrophal schrecklichen TV off. They like what he on. This the Alpha and Omega, bitch. Welcome home. This is not a song. This a revelation. How they get a nigga gone. I need you a man, baby. I don't understand, baby. Pay your bill and make you feel protected like I can, baby. Teach you something. Hey. What's that on that beat? Nope. My style! But somebody gotta do it. Got my foot up on the gas. But somebody gotta do it. Turn his TV off. 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 Und Kendrick, hört mal bitte hin. Kendrick rappt so, als hätte er noch drei nicht zu Ende gekaute Stück Spekulatius im Mund. Und ich verstehe nicht, woher das kommt. Er macht so richtig. So klingt Kendrick für mich auf dem Beat. Ja, er kritisiert hier die Überflutung durch Medien und digitale Konsumgewohnheiten. Er appelliert sich, dass wir uns von oberflächlicher Unterhaltung lösen sollen. Turn this TV off, turn this TV off. Okay, Sonne, chill, ich guck den Film erst noch zu Ende. Betont hier eigentlich, wie wichtig echte menschliche Erlebnisse sind. Aber das Ganze wirkt dann so goofy, preachy, dass ich das nicht ernst nehmen kann. Und dann, weil der Beat geht ja da noch. Er klingt anfangs wie so ein Rakim-Beat, nur in schlecht. Aber dann kommt ein katastrophaler, schlimmer Beat-Switch. Das Ding wurde auch schon gememt zu Tode, wo Kendrick dann einfach nur Mustard brüllt. Keine Ahnung, ob er DJ Mustard damit von seinem Winterschlaf aufwecken wollte. Ich weiß nicht, was er vorhatte. Ich weiß nur, dass es absolut schlimm klingt. Katastrophe. Es wird wieder ein bisschen besser mit Dodger Blue, einer richtig bouncy Liebeserklärung an Los Angeles und seine kulturellen Wurzeln. Es ist so ein Throwback, Late 80s, bouncy R&B, New Jack Swing Beat, in so heruntergepitcht. Finde ich cool. Er nutzt hier auch den Baseball-Club hier, die LA Dodgers, als Metapher für seine Heimat und die Zugehörigkeit zu LA. Und ja, erzählt hier eine Mischung aus Stolz und Wehmut über die Realität des Lebens in der Stadt. Ja, ist so ein bisschen To Live and Die in L.A. von Tupac, nur in einer Kendrick-Version. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist der nächste Song Peekaboo, der eigentlich auch einen interessanten Beat hat. So als hätte man das in so einer Tropfsteinhöhle aufgenommen. So richtig in so einem dunklen Unterkeller. Also der Keller vom Keller sozusagen. Aber auch hier wieder die x-ten Line-Wiederholungen. Ich weiß, es gibt genügend Leute, die mit diesen Flows arbeiten, aber die Art, wie das Kendrick macht, triggert mich des Wahnsinns, weil jede Line beginnt mit Peekaboo. Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 pointers like a Kobe game. Peekaboo, 7-6-2s, I'll make them plank. Peekaboo, popping out, you better smell my name. Peekaboo, put two foreigns on a 405. Peekaboo, catchy pepper here from doing pasta. Peekaboo, why you acting tough when I... Nee, das ist anstrengend des Todes. Die ganzen Compton-Referenzen, auch dass er eben mit zwei Foreigns auf der 405 Interstate fährt und Cacio e Pepe Pasta isst, alles cool. Aber wie er das hier performt mit dem Peekaboo, das klingt so, als würde er Pikachu sagen. Pikachu! Nicht mehr relevant für mich im Jahr 2024. Auch hier wieder, weil das einfach typisch Album ist, nach jeder Katastrophe kommt wieder ein kleiner Lichtblick. The Hard Part 6. Davon gibt es schon eine fantastische Version, die früher dieses Jahr rausgekommen ist, aber die ist nicht von Kendrick. Diesmal hat er darauf gepfiffen, was ich aber auch cool finde, und sein eigenes Hard Part 6 gemacht. Eigentlich der persönlichste Track des Albums, der Familie, Erfolge und Fehler anspricht. Made it, then me not made it. Everything I had was for the team. I remained patient, grinded with my brothers. It was us against them, no one above us. Bless our hearts. Gefällt mir sehr gut, einfach weil es ein entspannter, laidback Beat ist. Kendrick performt hier gut und angemessen. Und dieses 90s R&B Sample in der Hook, ich weiß jetzt nicht, ob das gesampelt wurde oder nachgesungen wurde, aber es ist von einem 90er Song, ist einfach sehr catchy und vermittelt für mich einen LA-Vibe, so wie ich den eigentlich von den richtigen Größen der Stadt auch kenne. So, und er sagt auch, benutze dein Herz, nicht deine Augen. Ich finde Message, Performance, Beat, hier passt alles für mich zusammen. Hard Part 6 hat er sehr gut gemacht, ist wirklich einer der besten Songs des Albums. Da frage ich mich immer, warum nicht gleich so? Also warum nicht gleich mit, weiß nicht, dieser glücklichen Hand bei deiner Beat- und Intonationswahl? Aber man kann leider nicht alles haben. Aber genauso, es zieht sich, das ist für mich der rote Faden des Albums, nicht die Latino-Sängerin, die auf dem Album Gedichte aufzählt und aufsagt, sondern der rote Faden für mich sind die inkonstanten Katastrophen-Beats, die sich hier mit guten Sachen abwechseln. Und GNX ist für mich eine der größten Frechheiten, die jemals auf einem Mainstream-Rap-Album verbrochen wurden. Dieser Beat gehört ins Pantheon der schlechtesten Instrumentals. Also, ich hätte es nicht gedacht, aber Not Like Us wurde tatsächlich nochmal getoppt. Tell him Kendrick did it. Hey, who showed you how to run a blitz? Tell him Kendrick did it. Who put the West back in front of shit? Tell him Kendrick did it. Hey, I'm tripping and I'm loving it. Tell him Kendrick did it. Like, why? Hi, hey.
Have you ever been a joint and you know it? Have you ever had to flip your unemployment? On a dead guys, nigga, I ain't going.
Ey, on a dead ones. Dass Kendrick zwei der schlimmsten Beats aller Zeiten in einem Jahr released, ist schon echt respektabel. Er sagt hier auch, I want some ignorant West shit, but, also er hat irgendwie seinem Produzenten geschrieben, I want some ignorant West shit, but let the drums have space. Ich wünschte, der Produzent hätte komplett Space gelassen und wir müssten uns das nicht anhören. Ich weiß, das klingt jetzt hart und gemein, aber es ist wirklich die Wahrheit. Ich höre so ein Stück Musik und ich nehme das einfach als Beleidigung wahr. Das ist ein Affront gegen mich, gegen gute Musik. Und ich bin schockiert, dass Kendrick sowas absegnen würde. Ich bin wirklich absolut schockiert. Und das ist kein Joke, sondern das ist Körperverletzung. Und ja, ihr könnt sagen, ach, jetzt übertreibt nicht. Nee, Leute, das ist es für mich. Der schlimmste Beat aller Zeiten. Der schlimmste Beat aller Zeiten. So. Der letzte Track, wieder mit SZA. Gloria greift da so ein bisschen diese Nas-Idee auf, beziehungsweise Idee, die auch oft schon im Rap genutzt wurde, wo man einen Gegenstand oder irgendein Phänomen als seine Freundin oder Frau beschreibt. Ja, und Gloria, der Name Gloria ist hier die Metapher für seinen Pen, also für sein Pen-Game, für sein Schreiben. Und die Beziehung zu Gloria, die er hier in dem Song erklärt, so ähnlich wie das Logic damals auf dem Song Nicki gemacht hat, für mich bis heute der beste Logic-Song aller Zeiten. Nicki, seine Frau, aber Nicki auch Nikotin. Und hier hat Kendrick das ähnlich gemacht. Die Beziehung zu Gloria ist seine Beziehung zum Schreiben. Das heißt, wenn er von einem Streit mit Gloria berichtet, dann meint er in dem Sinne seine Schreibblockade. Ein cooler Song, passendes Ende, angenehm, aber auch nichts, was ich jetzt nochmal hören würde. Und deswegen muss ich sagen, nach diesem Gigantenjahr für Kendrick stehe ich, und vor allem nach dem Album, bleibe ich einfach ratlos zurück. Es ist logisch, dass Kendrick dieses besondere Jahr nutzen will, und ein Album-Release ist die logische Wahl, um jeden Hype mitzunehmen, aber die Richtung, die er einschlagen will, ergibt einfach null Sinn für mich. Es ist ein ungleicher Mix aus Introspektion, LA Gangbangen und Beef aufkochen, ohne jemals wirklich giftig zu werden. Und zum ersten Mal hat Kendrick für mich so richtig, richtig enttäuscht und so richtig daneben gegriffen, weil ich echt sagen muss, hier ist nichts dabei, was mich fesselt, was mich überrascht oder irgendwie berührt, all das, wofür Kendrick ja steht oder stehen möchte. Kendrick-Fans sagen, oder viele auch Kritiker sagen, dass, ey Leute, es muss nicht immer ein Konzeptalbum sein, bin ich absolut derselben Meinung, aber die sagen ja, Kendrick hat hier einfach mal gerappt, der wollte einfach mal Spaß haben, aber wenn das seine Vorstellung von Spaß ist, dann will ich auf keinen Fall mitlachen, muss ich echt sagen. Deswegen für mich leider mit Abstand Kendricks schwächstes Album.
2 p.m. this afternoon. Last night we lost track of time. Spilling feelings on a dinner table. Emptying your glass of wine.
2 nordamerikanische Releases, die mich jedoch sehr glücklich gemacht haben, wurden mir von meinem Bruder Beezy empfohlen. Shoutout an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Zuerst hat er mir Nobu Woods gezeigt, der für mich neben Lesram die Rap-R&B-Neuentdeckung des Jahres ist. Nobu Woods ist aus Jamaica, Queens, New York, also genau wie 50. Und er hat mit Until ein bemerkenswertes Albumdebüt veröffentlicht. Ich würde es Album nennen, das die Grenzen von R&B und Hip-Hop neu definiert. Bereits letztes Jahr hat Nobu mit Midnight Motions ein unglaublich stimmiges und atmosphärisches Projekt abgeliefert. Und Until ist die Weiterentwicklung seines, ich sag's jetzt als Kompliment, Bryson Tiller PND-inspirierten Sounds, der jedoch trotzdem absolut für sich steht. Bei einer Trennungshymne wie Split greift er sogar auf House-Elemente zurück, die im Zusammenspiel mit diesem düsteren Klangbild einfach fire klingen. Wenn man dann noch einen Song wie SJW, She Just Wanna Fuck, im Auto bei Nacht hört, dann geht der Stern von Nobu Woods völlig auf.
She just wanna fuck. I don't even love her.
flawless her body. I'm not worried, I'll be cool.
Eine weitere geniale Empfehlung von Beezy ist Kari aus Oakland, der mit Late Night Slider Music ein Tape veröffentlicht hat, das die nächtliche Atmosphäre seiner Heimatstadt in the Bay Area perfekt einfängt.
You move from Brooklyn back to Oakland, cause you know that you missed everything about this side. You can't stay away from Oakland and you know that shit. You missed everything about this life. Truth be told, you'd probably rather be in Oakland.
Auf seiner Hometown-Ballade Oakland Part 2, ein melancholischer Track, reflektiert Kari über verlorene Liebe und Sehnsucht. Der Song thematisiert seine Gefühle gegenüber seiner ehemaligen Partnerin, die die Stadt verlassen hat, und auch diesen tiefen Wunsch, sie zurückzugewinnen. Unglaublicher Track. Und bei dem wunderbaren Piano-Geklimper und den Melodien von 405 to the 6 fühlt man sich direkt nostalgisch und will bei einem Whisky über seine Erfolge und Misses sinnieren.
Lot of girls I done mess with, you don't wanna keep around. I'm back home, lot of friends turn four, cause I'm litty now. Back then I was running on 10, it's 100 now. True shit, we was spinning through the city like a roundabout.
Der Titel impliziert natürlich die Verbindung Oakland-Toronto und das ist auch logisch, denn Kari steht dem OVO-Camp und Drake sehr nahe. Eben jener schrieb nämlich ihm bei IG und bat ihn, Songsnippets von diesem Tape zu echten Songs auszuproduzieren. Das hat er gemacht. Danke Drizzy an der Stelle auf jeden Fall und ich bin wirklich gespannt, was da noch kommen wird. Sehr, sehr nice Empfehlung. Für Frankreich war es auch ein extrem starkes Jahr mit unzähligen großen Releases. Buba, PLK, Gazo, Verenoir, Nino und Niska, Kalash Kriminell, Shai, Samdan, Damso, Bande Organisée 2. Das war übrigens ein sehr solides Album mit echten Highlights, will ich an der Stelle sagen. Aber niemand hat dieses Jahr so unglaublich performt und abgeliefert wie der beste deutsche Rapper aller Zeiten, Julien Schwarzer, aka SCH. Was für ein verdammt krankes und produktives Jahr. Nachdem ich bereits im Sommer Julius Trois, das Prequel, mit Limi besprochen habe, hat SCH nun das Finale seiner mittlerweile ikonischen Julius-Saga veröffentlicht. Julius Trois ad Finem. Das ganze Release wurde noch mit einem Orchesterkonzert in der Pariser Oper eingeläutet und, was soll ich sagen, absolut passend zu einem Epos wie diesem. Julius Trois ist im Gesamten wohl das beste Album des Jahres und ein Peak, den im französischen Rap lange keiner mehr getoppt hat. SCH hat seiner Julius-Story und sich selbst ein Denkmal gesetzt.
Chanel avant les années 2000. Je veux voir voler les automobiles et les scènes sur ma photo de profil. Je pense à descendre, je pense à vrai. J'ai la libé avant le mot. Dehors c'est la pluie, je m'en fous. Ce week-end, je vais au Costa Rica. Réunion, je traite les millions avec ma gueule de smi.
Ein herausragendes Element der musikalischen Untermalung bei Ad Finem ist, und das hat mir fantastisch gefallen, ist diese subtile Integration von orientalischen Rhythmen und auch prägnanten Gitarrenriffs und generell Instrumenten, die immer wieder im Hintergrund auftauchen und sich verlieren. Ja, und diese Sachen geben dem Album einfach eine einzigartige Klangfarbe. SCH nutzt auch diese Einflüsse geschickt, um die kulturelle Vielseitigkeit seiner Musik zu betonen. Es passt ja auch die Geschichte da Marseille, französische Kultur, Italien, Nordafrika. All das wird hier vermischt und ja, das verstärkt die epische und teils auch mystische Atmosphäre des Albums nur. Das Sequencing ist genial und die verschiedenen Stimmungen und Instrumental oder Instrumentalelemente in dem Sinne, also wirklich Instrumente, schweben manchmal auf und ebben dann ab oder driften in den nächsten Song rüber. Ein großes Highlight ist natürlich die Reunion zwischen SCH und Italo-Trap-Legende Sfera Ebbasta, die beide zusammen in 2016 mit Cartine Cartier und Balenciaga zwei ikonische Collabo-Tracks released haben Und nun haben die zwei sich nach 8 Jahren wieder zusammengetan, um mit Sol Di Familia einen weiteren Banger aufzukochen. Vintage Sfera macht einfach nur glücklich.
Ouvre la porte, on cherche pas combien ça va coûter, on cherche combien ça rapporte.
Sol Di Familia
19, hollandaise, fer sous le manteau, plaque polonaise, rouleau de violet sous les coronas.
Misil kombiniert dagegen treibende Trap-Beats mit markanten Gitarrenriffs, die dem Song eine raue, manchmal auch rockige Energie verleihen. Diese Fusion verstärkt die aggressive Dynamik des Tracks und hebt auch die militärischen Metaphern im Text hervor. Und ich finde, dass die Gitarren diesem Stück einfach noch so eine rohe Emotionalität verpassen, die beim Zuhören einfach nachhallt. Unfassbar stark. Ein weiteres Beispiel für die orientalischen Einflüsse ist der Hit Deux Heures mit Damso, wo dezente Oud-ähnliche Klänge den melancholischen Charakter des Songs unterstreichen. Damso, muss ich auch nochmal sagen an der Stelle, sein Album hat mich nicht so überzeugt, aber was der Mann featuremäßig abliefert seit Jahren schon, ist geisteskrank. Also featuremäßig ist der Typ ein Killer. Hier auch.
J'avance, j'essaie de pas manger du fer. Tu me vois là devant toi, c'est parce que j'ai du fer. J'ai mis mon cœur en entier, des fois je me suis du père. Y'a eu des forêts à mourir, du sang, des fleurs et des pleurs.
Und eben diese melodiösen Elemente, die schaffen eine Atmosphäre, die gleichzeitig introspektiv und exotisch wirkt und ja, ergänzen einfach die Texte der beiden über die Einsamkeit und die nächtlichen Reflexionen. Unfassbar guter Song. Mein persönlicher Favorit ist jedoch das nostalgische D'hier à aujourd'hui, von gestern bis heute.
J'ai grandi au moment où l'esprit a armé ses mains. Parce qu'aujourd'hui je vois plus comment je pourrais faire échanger les rôles.
Wenn am Anfang dieses Vocal Sample einsetzt und der Bass rollt, absolute Gänsehaut, geisteskrank. Am Ende beendet SCH die Saga und die große Geschichte rund um sein alter Ego Giulio Julius, wie das Ende eines ganzen Lebens, in dem er sagt, zwischen sein oder haben, zwischen 4 Wänden oder 4 Planken, ich werde die Antworten im weißen Licht finden gehen. Rest in peace, Giulio. Mit Julius Trois ad finem festigt SCH seinen Status als einer der innovativsten Künstler der französischen Rap-Szene. Und man kann wirklich sagen, wir haben Geschichte live miterlebt, denn die Trilogie hat das Genre des französischen Raps nachhaltig beeinflusst und wird als Meilenstein angesehen werden. Deswegen, Julien, mein deutscher Bruder, danke dafür. Ein weiteres wichtiges Release ist Kintsugi vom französischen Punchline-Gewitter und Künstlergenie Dinos. Nachdem Hiver à Paris vor 2 Jahren eins meiner absoluten Lieblingsalben war und perfekt altert, war ich natürlich hyped auf Kintsugi, was, damit ihr versteht, was es ist, eine traditionelle japanische Technik zur Reparatur von zerbrochenem Keramikgeschirr ist. Der Begriff steht aber auch für die Akzeptanz von Unvollkommenheit, also statt Brüche und Fehler zu verstecken, werden sie akzeptiert. Und mit diesem gebrechlichen Mix greift Dinos auch die vielen Stile seiner Künstlerpersona auf. Hier zeigt er sich soundtechnisch deutlich experimenteller als bei Hiver à Paris, wobei ich sagen muss, dass mir dort die Stringenz und der rote Faden schon noch ein gutes Stück besser gefallen haben. aber auch Kintsugi weiß zu überzeugen. Mercury Retrograde ist einer der Songs des Jahres. Dieses melancholische Instrumental, Dinos, der einfach brutal offen seine Verfehlungen in einer Beziehung zugibt, für mich Wahnsinn.
Parce que la pluie n'a pas de saison, tu pleures quand il se met à pleuvoir. Au final t'avais raison, je donne du love mais je sais pas le recevoir. Je t'ai demandé pardonner, 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 pardonner. Je t'ai demandé pardonner, pardonner.
Was das Album für mich an manchen Stellen etwas runterzieht, sind die Zumba-artigen oder fröhlichen Songs sowie Gaucho mit Tiakola, dessen Hype ich einfach nie verstehen werde. Aber zum Glück überwiegen jedoch die atmosphärisch dichten Songs wie Sans Foi, der einfach nur zauberhaft schön klingt. Ich werde das Album noch ein bisschen verdauen lassen, aber es ist trotzdem eins der besten Releases des Jahres für mich. Mein meistgehörtes Album im Sommer war jedoch kein Rap-Album, sondern ein Dream-Pop-Downer, den ich genau in dem Moment gebraucht habe. Cigarettes After Sex, eine 2008 in Texas gegründete Band unter der Leitung von Greg Gonzalez, bekannt für ihren träumerischen Ambient-Pop, der intime und oft sinnliche Themen behandelt, haben ihr drittes Album Axis herausgebracht. Mit dem letzten Album Cry haben die Jungs mich schon mies gecatcht und der Titeltrack wurde mittlerweile durch jedes traurige TikTok-Edit weltweit gejagt. Aber ich bin einfach süchtig nach diesem verträumten Sound. Die Texte schreien manchmal nach Tumblr-Fanfiction für Emo-Girls, aber Mann, gib mir einfach ein paar Reverb-Gitarren und ein paar Synthi-Melodien und ich bin glücklich. Und genau das kriege ich auch auf Axis. Das catchy Silver Sable.
And when we kiss, we don't need to close our eyes in the dark at all.
Das biografische Tejano Blue oder der Wunsch, eine kaputte Beziehung zu retten auf Dreams from Bunker Hill. Das Album kam auf jeden Fall zur richtigen Zeit.
Where the actual first idea of doing a text cover came from was to save money. Because I was like, this album is not going to appeal to a lot of people.
Right.
So
$300,000 photo shoots ain't on the books.
Yeah, literally. That's where I was like, I think like I will do like a press shoot. And then maybe we just like save on the album cover.
Während ich den Dream-Pop-Sommer mit Cigarettes After Sex feierte, lief weltweit eigentlich der Brad-Summer. Die britische Popsängerin Charlie XCX hatte sich bereits in den letzten Jahren mit ihren alternativen Pop-Hits einen Namen gemacht, doch ihr neues Hyperpop-Meisterwerk Brad hat endgültig für den internationalen, weltweiten Durchbruch gesorgt. Brad und das simple grüne Cover waren überall diesen Sommer. In der Mode, in der Politik bei Kamala Harris und den Grünen und bei jedem chronisch onlinen
She ate and left no crumbs
girly. Und das war abschreckend genug, um mich erstmal gar nicht mit ihr zu befassen, was aber ein Fehler war. Denn Brad macht wirklich Spaß, weil Charlie gern die Grenzen sprengt und für einen Banger auch mal, für den Mainstream jedenfalls, unkonventionelle Techno-Sounds nutzt, um ihr Konzept durch die Boxen knallen zu lassen. Die Produktion von Brad setzt auf unpolierte Beats, verzerrte Synthes und scharfe Klangtexturen, die die rebellische Energie und dieses Bratty, also das freche Konzept des Albums, widerspiegeln. Tracks wie Von Dutch enthalten harte Drum Machine Sounds und explosive Drops, die so ein bisschen an die Do-It-Yourself-Ästhetik früherer Elektro-Punk-Acts wie Crystal Castles erinnern. Einer der Hits des Jahres aber bleibt 360 für mich, ein unglaublicher Ohrwurm mit schwindelerregenden Synthie-Melodien und fragmentierten Vocal-Samples. Ich muss schon sagen, als ich den gehört habe und dann noch 40 Mal in Folge gehört habe am Stück, hab ich den Hype verstanden. Wirklich cooles Album. Eine meiner Lieblingsentdeckungen dieses Jahr ist eine wirklich noch unbekannte kleine Popmaus aus New York namens Vitesse X. Vitesse wie Schnelligkeit aus dem Französischen, Vitesse X. Sie ist eine New Yorker DJ und Produzentin, die in der Indie- und elektronischen Szene verwurzelt ist und mit ihrem zweiten Album This Infinite ein Werk geschaffen hat, das Grenzen sprengt. This Infinite ist ein faszinierendes Zusammenspiel aus poetischer Lyrik und einer richtig hypnotischen Klanglandschaft. Hier treffen Shoegaze, Dream Pop und Elektro sowie Garage aufeinander. Single Eternal ist zum Beispiel der perfekte Einstieg in dieses 12-Track-Projekt. Der Song verbindet die Zartheit des Dream-Pop mit den vielschichtigen Texturen des Shoegaze, wobei Gitarrenriffs, nostalgische Melodien, träumerischer Sound, aber auch Abdriften in diese Elektro-Vibes im Mittelpunkt stehen. Zu den weiteren Highlights gehören für mich das verträumte Palisades, ein Song, in dem man sich einfach verlieren kann. Mit This Infinite kehrt Vitesse X auch zurück zu ihren Indie-Wurzeln und schlägt einen bewussten Weg weg vom nur Rave- und Ambient-Techno-Sounds ihres Debüts Us Ephemeral ein. Das Album ist roh, ehrlich und trotzdem emotional und ich finde, das fängt so richtig das fängt die Themen Kampf und Befreiung in unsicheren Zeiten, weil sie auf dem Album ständig so ein bisschen wie zwischen den Stühlen steht, das fängt das eindrucksvoll ein. Ich finde auch irgendwie dieses Albumcover, wo sie, das könnte auch einfach auf dem Weg zwischen L.A. und Las Vegas sein, irgendwo an einer, irgendwo in so einer Wüstensteppe mit ein paar Windrädern im Hintergrund und sie in diesem silbernen Outfit. Irgendwie, das Cover fängt das Ganze sehr gut ein. Also, vor allem, weil in diesem Sound auch so viel Hoffnung drin ist. Also eine gewisse Fröhlichkeit, ohne dass sie kitschig klingt. Also, ich finde, das Gesamtding passt einfach sehr gut zusammen. Wenn es aber ein bisschen freakier sein soll, dann kommt sie mit Sachen wie End of Forever um die Ecke. Ich sag's mal so, und das hat mich irgendwie am meisten überrascht. Vitesse X hat auf ihre Videos nur 50.000 bis 70.000 Aufrufe, weniger als 7.000 Instagram-Follower und, naja, immerhin schon 100.000 monatliche Hörer auf Spotify. Aber jetzt hat sie einen Fan mehr. Meine underrated, unbekannte Empfehlung für dieses Jahr, die kleine Dream-Pop-Maus, die sich in meine Top-Alben des Jahres gemausert hat. Ja, Freunde, jetzt mal eine kleine Zusammenfassung von den Alben, über die ich noch sprechen wollte oder die mich doch noch in diesem Jahr begleitet haben. Es ist sehr viel rausgekommen. Ich konnte auch nicht über alles sprechen. Auch nicht alles hat mich gecatcht. Und man muss schon, ich merke das dieses Jahr oder immer wieder, vor allem dieses Jahr habe ich das gemerkt, diese Sachen auch einfach mal sich entwickeln zu lassen, ist so wichtig. Deswegen, ich gehe immer noch zurück, weil ich ja auch die Folge hatte Anfang des Jahres, wie gut Friendtrap gestartet ist. Ich kehre immer wieder zu diesen Alben zurück, sei es Les Ram oder Kalash Kriminell oder Shai oder PLK, weil die einfach Zeit hatten, sich zu entfalten. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo wir überschüttet werden mit Musik, ist es halt einfach die beste Medizin, wenn wir uns halt entscheiden können, wem wir die Zeit schenken. Ist es aber die beste Lösung, diese Sachen auch einmal wirken zu lassen und sich zu entwickeln. Und dieses Jahr habe ich gut gemerkt, weil ich halt eigentlich weniger gehört habe, wirklich viel weniger gehört habe als sonst, was wirklich, wirklich hängen bleibt. Und da gab es wirklich extrem gute Projekte, die hängen geblieben sind. Ansonsten freut euch auf den Jahresrückblick, der ist auch sehr gut geworden. Der kommt nach dieser Folge und falls wir uns nicht mehr hören sollten oder falls ihr erst später den Jahresrückblick hören könnt, dann einen guten Rutsch, Freunde, auf ein erfolgreiches, gesundes und gutes Jahr für euch, für mich, für Vibe mit Vizzy. Peace.
Goodbye.